Leiden Sie auch unter Schlafmangel, Kopfschmerzen oder Depressionen? Dann werfen Sie doch mal einen Blick aus dem Fenster und vielleicht sehen Sie da ja in Blickweite Windräder aufgestellt. Wenn dem so ist, dann dürfte diese Sendung interessant sein, denn wie sinnvoll bzw. wie gefährlich sind Windräder überhaupt? Das ist das Thema dieser Sendung und darüber sprechen wir mit unseren Gästen. Dr. Detlef Ahlborn, er ist Doktor der Ingenieurswissenschaften und Doktor der Medizin. Stefan Kaula, er ist Mitbegründer der Deutschen Schutzgemeinschaft für Schall. Robert Stein, unser Experte für alles, ist auch wieder mit dabei. Mein Name ist Frank Höfer und jetzt geht's los. Ja, vielen Dank, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Wenn man sich so in die nahe Zukunft, in die Politik guckt, scheint sich ja die Partei Die Grünen derzeit so ein bisschen Richtung Volkspartei zu entwickeln. Und das dürfte dann unter anderem darin resultieren, dass wir wohl in nächster Zeit noch mehr Windräder in Deutschland bekommen werden. Ist doch toll, oder? So kann doch die Energiewende gelingen. Herr Kaula, Sie sind Mediziner. Aus medizinischer Sicht, gibt es denn da etwas gegen Windräder einzuwenden?
Also ich denke, es gibt eine Menge einzuwenden über die Sinnhaftigkeit und ob das wirklich technisch Sinn macht. Da möge mein Kollege Ahlborn dazu Stellung nehmen. Ich beschäftige mich mehr mit den Negativwirkungen. Ich muss sagen, das ist überhaupt nicht genug bekannt, welche negativen Wirkungen es gibt, welche Auswirkungen auf die Gesundheit es gibt. Diese Informationen werden tatsächlich unterdrückt in der Öffentlichkeit. Eigentlich müsste es seit 2014 einen Ausbaustopp geben für Windkraft, wenn Sie mich fragen. Es gab davor schon hunderte Studien im Ausland, die darauf hingewiesen haben, dass Infraschall, der von Windkraftanlagen ausgesendet wird, doch ein ernsthaftes Problem ist. 2014 gab es zwei sehr wichtige und eingehende Studien, die das bestätigen und die zur Folge hatten, dass in Dänemark ein Ausbaustopp der Windkraft verhängt wurde. Das wurde in Deutschland völlig ignoriert. Also seit 2014 wird in Dänemark kein einziges Windkraftwerk mehr an Land aufgestellt. Tatsächlich hat sich die Zahl der Windräder an Land in Dänemark reduziert, allerdings durch Repowering. Das heißt, sie haben von drei kleinen Windrädern haben sie halt zwei gemacht oder eins mit einer höheren Leistung. In Dänemark ist es auch so, dass Anwohner von Windkraftanlagen automatisch eine Entschädigung bekommen haben. Das heißt, die mussten weder einklagen, sie mussten nicht zum Rechtsanwalt gehen. Die Regierung in Dänemark hat jedem Anwohner in einer gewissen Entfernung von Windkraftanlagen von vornherein eine Entschädigung gezahlt, weil es klar war, dass die Menschen dadurch einen Einbruch an Lebensqualität haben, dass ihre Immobilienpreise verfallen. Auch das ist in Deutschland völlig ignoriert worden bis zum heutigen Tage. Es wird verleugnet, dass es einen Immobilienpreisverlust gibt. Es wird geleugnet, dass es einen Lebensqualitätsverlust gibt. Und es wird völlig verleugnet, dass es gesundheitliche Probleme bereiten kann. Und in der letzten Zeit wird immer deutlicher, dass die Probleme tatsächlich erheblich sind. Es gibt inzwischen auch deutsche Studien, die das deutlich nachweisen. In der Vergangenheit wurde immer von einem Windturbinensyndrom gesprochen. Und die Leute wurden, und das tut mir als Arzt wirklich weh, die Leute wurden abgestempelt als Psychos, als Leute, die sich was einbilden. Das ist weiß Gott nicht so. Das sind Leute, die vorher eine positive Einstellung hatten gegenüber den regenerativen Energien, auch völlig unvorbereitet in die Situation kamen und unerwartet große Probleme bekommen haben. Es ist wirklich dramatisch.
Mhm. Aus rein medizinischer Sicht, also ich stelle mir das jetzt vor, ich habe jetzt ein Haus und da ist 300 Meter entfernt ein Windrad. Wie sind denn die Wirkmechanismen dann auf meinen Organismus?
Also der Infraschall wird erzeugt, wenn der Windradflügel am Schaft vorbeigeht. Und da entsteht eine Druckdifferenz, das heißt also eine Druckwelle entsteht. Und wenn die rhythmisch ist, dann spricht man natürlich vom Schall. Das ist ja, diese Druckwelle ist so stark, dass schon in einiger Entfernung vom Windrad Fledermäuse sterben. Die fallen einfach von der Luft runter, weil ihnen die Lungen platzen. Ja.
Okay, die sind ja sehr filigran, die kleinen Fledermäuse.
Die sind sehr filigran,
ja, okay. Und wenn dann so eine große Druckwelle auf einmal ankommt, dann ist das wie ein Hammer, der auf die Maus draufhaut,
oder? Ja. Also um klarzumachen, wie intensiv das sein kann. Das ist natürlich, schwächt sich mit der Entfernung etwas ab. Infraschall ist nicht wegdämmbar. Also Infraschall kommt durch geschlossene Scheiben, kommt durch das Dach ins Haus rein. Mhm. Sie müssen eine 16 Meter Betonwand haben, damit Sie, und das, also ein Bunker eigentlich, der völlig abgeschlossen ist von der Außenwelt, um Infraschall abdämmen zu können. Das funktioniert nicht. Und selbst wenn Sie so einen Bunker haben, der Infraschall geht als Körperschall auch über den Boden. Wenn Sie ungünstige Gesteinsschichten haben, das heißt also ein Granitboden wäre natürlich das Extrem, der überträgt den Infraschall über den Boden auf das Fundament des Hauses. Und dann haben Sie im Haus und in den Räumen höhere Infraschallwerte als draußen. Und das passiert immer wieder. Das wird festgestellt bei Untersuchungen von speziellen Instituten, die gerade diese Art von Infraschall messen. Mhm. Denn die behördlichen Messungen, die erfassen den Infraschall gar nicht. Denn es wird gesagt, nach wie vor, und das ist wirklich eigentlich unerhört, das, was der Mensch nicht hört, kann ihm nicht schaden. Man ist völlig paradox, wenn wir an die Röntgenstrahlung denken. Wenn ich sage, also das, was ich nicht sehe, das kann mir nicht schaden. Ja. Ja, aber tatsächlich bei den Röntgenstrahlen hat es ja, also nicht gerade Jahrzehnte, es hat aber viele Jahre gedauert, bis man festgestellt hat, dass Röntgenassistenten oder Röntgenärzte eine erhöhte Krebsrate haben. Und dann hat man erst reagiert. Also bis unsere Behörden reagieren, dauert lange. Also wie gesagt, seit 2000, also wenn ich den Maßstab anlegen würde, der Arzneimittelsicherheit, dann müsste ich sagen, ab 2014 müsste eigentlich ein Verbot für Windkraftwerke erteilt worden sein. Einfach nur wegen der Möglichkeit, dass so ernste Nebenwirkungen da sind und der bereits vorhandenen Hinweise. Mhm. Ab 2017 möchte ich sagen, es ist medizinisch eigentlich bewiesen, dass Infraschall den Körper schädigt. Mhm. Da gab es halt eine interessante Studie an der Berliner Charité, die Leute mit Infraschall beschallt hat. Und nachgewiesen hat, dass im Gehirn Reaktionen entstehen. Es werden bestimmte Hirnareale gereizt, die für Depressionen, für Angstzustände, Panikattacken zuständig sind. Und insbesondere passiert das dann in solchen Momenten, wo das Bewusstsein abgelenkt ist. Also vor allem im Schlaf. Mhm. Und das passt wie die Faust aufs Auge zu den Studien von 2014, wo nachgewiesen wurde in Abständen von Windkraftwerken treten Schlafstörungen auf bis 20 Kilometer.
20?
Bis 20 Kilometer. Es gibt finnische Studien, die jetzt nicht die Wirkung am Menschen nachgewiesen haben, die aber nachweisen, dass man bis in 50 Kilometer von einem Windpark das Signal des Infraschalls nachweisen kann vom Windpark. Also es könnte durchaus sein, dass ganze Regionen verschallt werden. Es erkrankt nicht jeder, das muss man natürlich sagen. Und das, aber 30% der Menschen in Abhängigkeit von der Intensität der Belastung erkranken wohl an diesem Infraschallproblem. Es hat auch eine Abhängigkeit von der Entfernung, aber es scheint so zu sein, dass mit den neuen Generation von Windkraftwerken, die jetzt in Leistungsbereiche von 3,5 bis 5 Megawatt vorstoßen, dass da wirklich ein Sprung da ist, dass viel mehr Leute Probleme entwickeln. Die Dunkelziffer muss extrem hoch sein. Also es können in der Größenordnung von Millionen, Hunderttausenden wirklich letztendlich von den Windkraftwerken gesundheitlich beeinträchtigt werden. Mhm. Und das ist doch eine so hohe Zahl. Und das wird von den Gesundheitsämtern ignoriert, das wird von dem Bundesumweltministerium nicht ignoriert, aber es wird klein geredet. Es wird so hingebogen, dass man eigentlich keine wirkliche Konsequenz daraus ziehen muss.
Lassen Sie uns über die Hintergründe, warum das nicht thematisiert wird, gleich nochmal sprechen. Aber ich habe mir gestern die Videos angeschaut, die betroffenen Videos angeschaut, die Sie selber erstellt haben von Menschen, die diese Probleme haben. Und was sich immer wieder raus rausgehört habe, ist eben nicht nur, dass diese Schlafprobleme, Schlafstörungen kommen, sondern auch wirklich ein Verlust der Lebensqualität in Form von, man hat kein Kraftgefühl mehr. Also die Leute sind teilweise in der Nacht weggefahren auf den Campingplatz oder zu Verwandten, um einfach mal wieder durchschlafen zu können. Die Kinder haben in der Schule dramatisch an Leistungen verloren. Eine betroffene Mutter hat davon erzählt, dass man ihr empfohlen hatte, das Kind auf eine Sonderschule zu bringen, obwohl es vorher eigentlich vor der Erstellung der Windkraftanlagen eine gute Schülerin war, die Tochter. Und nach dem Wegzug von der betroffenen Gegend wieder Preise gewonnen hat oder Auszeichnungen bekommen hat als gute Schülerin. Direkte Korrelation zwischen Konzentrationsstörungen, zwischen Energiematigkeit, Schlaflosigkeit und so weiter. Sowas kann man doch nicht einfach wegdiskutieren. Also das sind ja tausende Menschen, die da mittlerweile, hunderttausende müssen das sein, die davon betroffen sind.
Ja, das ist so.
Aber es gibt überhaupt kein Bewusstsein dafür. Oder kein Willen zur Erkenntnis, dass die politische Führung, dass eine gewisse Bevölkerungsschicht überhaupt nicht damit kontaktiert werden möchte. Also gerade die Entscheidungsträger.
Ja gut, ich meine, du kannst dazu Stellung nehmen, warum Windkraft in unserem Land einfach durchgepeitscht werden soll. Ich meine, es geht ums Geld.
Ist das der einzige Hauptgrund? Ist das der größte Hauptgrund?
Ich glaube, ein gerütteltes Maß an Ideologie und Weltferne gehört mit dazu.
Das hilft auf jeden Fall.
Ja. Das hilft unheimlich, diese Dinge durchzuprügeln. Man muss sich bitte vergegenwärtigen, dass die Windstromerzeugung im Jahresmittel der Beitrag an unserer gesamten Energieversorgung zwischen 3-4% liegt. Mhm. Also der Löwenanteil unseres Energieverbrauchs ist Wärme, Prozesswärme, Hauswärme und Verkehr. Strom, die Energieverbrauch aus Strom sind nur 20% von unserem gesamten Energieverbrauch. Und der Anteil der Windkraft an diesen 20%, ich weiß gar nicht, ich kenne die aktuellen Zahlen, die sind vielleicht auch 20%. Mhm. Ja, also mit anderen Worten, wir reden von Größen, die, wie der Ingenieur sagt, in erster Näherung vernachlässigbar sind. Mhm. Und es ist die reine Ideologie, die diese Dinge treibt. Und es ist völliges Wunschdenken, naives Wunschdenken, ich möchte das präzisieren, naives Wunschdenken, wir könnten mit Windkraftanlagen in Bezug auf Energie, auf Klimawandel irgendwas bewirken. Mhm. Das liegt ganz einfach daran, dass man muss ja mal den Blick in eine andere Richtung drehen, das hilft. Man muss sich ja nur mal vergegenwärtigen, welchen Zuwachs an Energieverbrauch, namentlich beim Strom, in den Schwellen- und Entwicklungsländern anfällt, namentlich China, Indien, Indonesien. Mhm. Das sind 3 Milliarden Menschen.
Die mal eben die Hälfte der Weltbevölkerung
darstellen. Und diese 3 Milliarden Menschen, wer diese Länder mal bereist hat, der kann ein Liedchen davon singen. Die möchten alle so werden wie wir. Mhm.
Die haben auch das Recht, so zu werden
wie wir. Und die haben auch das Recht.
Also ich habe mal gelesen, dass in China jede Woche ein neues Kohlekraftwerk ans Netz geht.
So ungefähr. Und die haben auch das Recht, so zu werden wie wir.
Und unseren Wohlstand zu haben.
Nur ein Stückchen davon abzukriegen. Mhm. Nur ein Stückchen. Nicht unseren Wohlstand zu haben. Nur ein Stückchen davon. Und was machen sie dafür? Sie bieten ihre Waren und Dienstleistungen auf der Welt an. Mhm. Namentlich prickligerweise, bei uns sehr gern Solarzellen. Ja. Ja, die wir hier, gerade hier in der Nähe von Leipzig, ja künstlich eine Industrie aufgepäppelt haben, die dann der Weltmarkt weggewischt hat. Und dafür kommen Solarzellen heute aus China. Ja, und die werden in Deutschland verkauft. Aber das machen diese Menschen in diesen Ländern, um am Wohlstand der Welt teilzuhaben. Mhm. Und dafür brauchen sie gigantische Mengen an Energie. Und Sie haben es gerade gesagt, auf der Hitliste der Energieträger, gerade in China, steht ganz vorne Kohle.
Mhm. Und der jährliche Zuwachs an CO2-Ausstoß von China durch Kohlekraftwerke entspricht unserem gesamten jährlichen CO2-Ausstoß. Also in China
wird jedes... Deutschland oder uns Welt?
Deutschland.
Ja, okay.
Das heißt, in China wird jedes Jahr so viel mehr an CO2 produziert, wie wir im ganzen Jahr produzieren.
Okay.
Also wenn wir morgen die Energiewende zu 100% geschafft haben und alle unsere fossile Energieerzeugung...
Wir in Deutschland.
Dann ist der Effekt nach 3 Jahren...
Weg. Nach einem Jahr eigentlich schon weg.
Aufgebraucht.
Okay. Achso, naja gut, gesamter Bedarf, ja.
Okay.
Ja, also was wir hier tun, ist völlig wirkungslos. Mhm. Ist ohne jeden Effekt. Und jeden, der über diese Zahlen nachdenkt, dem ist das auch bewusst. Und das ist nicht Ideologie. Und das ist auch nicht so, dass wir jetzt Klimaleugner oder irgendwas wären. Ja. Das ist ja nicht so. Man könnte diesem Thema ja stehen, wie man will. Aber man muss wenigstens mal die ZDF, die Zahlen, Daten, Fakten, so wie sie sind, zur Kenntnis nehmen. Ja? Und das gehört nun mal, das gehört in solche Diskussionen dazu. Ja? Natürlich kann man sagen, willst du denn etwa den, und was wollen wir denn nicht alles? Ja? Mhm. Also es gibt ja pauschalen Vorwurf, allein dieses Wort Klimaleugner, das ist die Assoziation zu Holocaust-Leugner.
Schon eine mächtige Keule, gell? Ja. Der Leugner.
Ja. In Deutschland. Der Leugner, das ist eine mächtige Keule. Mhm. Ja. Und ich bin kein Klimaleugner. Aber ich fordere durchaus, dass wir mal die Bereitschaft zeigen, diese Dinge zur Kenntnis zu nehmen.
Woher kommt denn dann das Bestreben von den Menschen, die sich einer grünen Lebensphilosophie verschrieben haben, unbedingt jetzt das Klima retten zu wollen? Ist es ideologische Verblendung? Ist es Verbohrtheit? Ist es ein falscher Datensatz, auf den Sie sich berufen? Aber warum versuchen die Menschen in Deutschland jetzt unbedingt die Welt zu retten? Das habe ich noch nicht ergründet. Also das ist mir fremd.
Ja gut, also der Klimawandel in Form einer Erwärmung, ich glaube, der ist durchaus ein Stück weit real. Auch wenn die Zahlen schlimmer gemacht werden, als sie eigentlich sind. Aber eine gewisse Klimaerwärmung, denke ich, kann man durchaus bestätigen. Nur die Gründe dafür, was man dagegen tun will und warum, das müsste mehr diskutiert werden. Und da müsste mehr offene Diskussion da sein. Und das wird völlig verhindert. Die Politik hat einfach hier das Regiment übernommen über die Wissenschaft. Es sind keine wissenschaftlichen Argumente mehr, sondern politische. Und auch im IPCC, was ja auch so, also der Weltklimarat, wurde ja aus politischen Gründen gebildet. Gerade vor 2018 gab es ja einen Artikel im Spiegel.
Zum 30-Jährigen, das war jetzt genau. November war es jetzt 30 Jahre IPCC. Ja.
Da gab es. Das war kurz bevor der Sonderbericht vom IPCC rauskam. Und da nimmt ein Physiker, der Herr Marotzke, dazu Stellung. Zu den neuesten Zahlen aus dem neuen IPCC-Bericht. Und der ging halt sehr, reagierte auf die relativ optimistischen Zahlen, die dort bekannt gemacht wurden. Der Überschrift ist auch, die Galgenfrist wird verlängert um 10 Jahre. Das heißt, es ist alles viel weniger schlimm als bisher gedacht. Er hat gesagt, es scheint doch wohl so zu sein, dass von der Natur und von Ozeanen viel mehr CO2 aufgenommen wird, als wir gedacht haben in unseren Modellen. Und gleichwohl müssen wir jetzt quasi den Anspruch, also quasi die Alarmschwelle etwas herabsetzen. Also von 2 Grad setzen wir jetzt auf 1,5 Grad herunter. Mhm. Das bedeutet also, wir müssen uns trotzdem anstrengen. Und dann kam der IPCC-Bericht heraus und der hat von diesen quasi weniger alarmistischen Zahlen überhaupt nichts erwähnt. Der hat aber nur gesagt, alles ist noch viel schlimmer, als wir jemals gedacht haben. Wir müssen noch viel mehr regenerative Energien haben und wir werden extrem bedroht. Das heißt, und das habe ich mehrfach auch gelesen, dass eigentlich der IPCC-Bericht, das sind ja 1500 Seiten, das heißt, man hat im Wesentlichen wissenschaftliche Grundlagen und da sind auch Wissenschaftler, die ehrliche Wissenschaft betreiben. Und dann wird das interpretiert und das ist ein politischer Akt. Und die erzählen oft 180 Grad das Gegenteil von dem, was an wissenschaftlicher Grundlage da ist. Mhm. Und das heißt, das ist die Politisierung, die Politik und die Propaganda hat diese Geschichte übernommen. Mhm. Das hat mit Wissenschaft inzwischen gar nichts mehr zu tun. Wissenschaft ist auch nüchtern. Und diese Propaganda hat dazu geführt, dass man nicht mehr darüber reden kann, dass bestimmte Dinge regelrecht tabuisiert werden, dass Leute ausgegrenzt werden. Also wenn ich gucke unter Eike, unter Wikipedia, dann kommt da als erstes Verschwörungstheoretiker.
Umstritten.
Genau,
umstritten.
Dabei ist doch harmlos.
Das sind völlig national. Ja, das sind völlig seriöse Wissenschaftler, die einfach ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse mitteilen möchten und zur Diskussion stellen möchten. Aber das wird unterlaufen. Es darf nicht mehr über Wahrheit nachgedacht werden. Diese Themen werden aus der Diskussion rausgenommen und tabuisiert. Mhm. Und das ist etwas, was eigentlich in unserem Land nicht passieren darf. Das ist völlig ein völlig undemokratischer Prozess. Und das ist das totalitäre Element an der ganzen Geschichte.
Das ist totalitäres Gedankengut.
Und wenn Sie das jetzt...
Allein Vertretungsanspruch.
Und stellen Sie sich vor, das sagen Sie einem grünen Politiker, dass er einen totalitären Anspruch hat oder dass er in die Totalitarismus abgleitet mit seiner Forderung. Ja, ja. Das weisen Sie weit von sich.
Also, weil die sich mit Sicherheit auch überhaupt nicht darüber bewusst sind, könnte ich mir vorstellen, die glauben halt an diese Klimainterpretationen. Der EuGH sagt ja dazu, Klimaschutz ist wichtiger als Naturschutz. Ja. So könnte man ja zumindest noch begründen, warum man diese medizinischen Probleme, die Windräder verursachen, ignoriert. Aber wenn wir dann der Ingenieur erklärt, dass Windkraft im Prinzip noch nicht mal einen Nutzen bringt, also im Prinzip mit Energiewende nichts zu tun hat. Sind wir eben auch dazu da, um mal eben das, was in der öffentlichen Debatte eben gerne vermieden wird, zu sagen. Und deswegen würde mich mal noch interessieren, aus ingenieurstechnischer Sicht, die Energiebilanz von so einem Windrad, ist die denn unterm Strich überhaupt sinnvoll? Also kann man wirklich sagen, so ein Windrad aufzustellen, hat sich nach so und so vielen Jahren rentiert? Weil es kostet ja auch Energie, so ein Ding erstmal herzustellen und aufzubauen.
Für wen rentiert?
Für die Umwelt, sagen wir es mal so. Dass da Geld fließt, ist natürlich nochmal eine andere Sache.
Also was die Gesamtlebensdauer, Energiebilanzen dieser Maschinen anbelangt, da ist es leider so, es hängt ganz davon ab, wen Sie fragen.
Ja, wenn Sie da, ich frage jetzt den Ingenieur.
Wenn Sie jetzt auf die Institute der von unseren Windlobby-Freunden fragen, die sagen Ihnen, dass sich das energetisch nach einem Dreivierteljahr amortisiert hat.
Mit einem Dreivierteljahr.
Aber wahrscheinlich, wenn es ununterbrochen sich dreht.
Wenn ich andere Leute nehme, die sich darüber verbreitet haben, die reden dann schon mal von 5 Jahren. Das Ding muss also 5 Jahre laufen, um den Energiebetrag zu erwirtschaften, der in der Herstellung drinsteckt. Ne? Mhm. Wir reden ja von Tausenden von Tonnen Beton und dann haben wir oben die großen Generatoren, ordentlich Kupfer und die ganze Stahlkonstruktion.
Mhm. Die Flügel.
Die Flügel sind zum Glück nicht aus Stahl, aber egal. Aber das ist ja der Turm ist eine Stahlkonstruktion, die Gondel ist eine Stahlkonstruktion. Und das sind ja ungezählte Tonnen, die da drin stecken. Sie müssen sich ja nur die Tieflasetransporter auf unseren Autobahnen angucken. Ne? Ja.
Na gut, ich denke, ist eine Frage, wie tief man in den Herstellungsprozess reinguckt und da die Ökobilanz zieht. Und das ist noch gar nicht bis ins letzte Detail ausgerechnet worden und ist natürlich
also
auch immer so eine.
Ist auch nicht.
Es ist ja gut.
Also es wäre schon möglich, genaue Zahlen
zu liefern. Ich glaube, es ist schon möglich, aber es ist auch nur eine Abschätzung. Kritischer ist es bei der Biomasse, weil da ist es, wenn man überlegt, dass man bei uns jetzt Energiemais flächenweise anbaut, dafür kein Kraftfutter mehr anbaut, das, was aus Brasilien dann mit dem Schiff hierher geschafft werden muss. Wenn man das zusammenrechnet, ist die Ökobilanz vom Biomasse wahrscheinlich sehr schlecht.
Okay. Jetzt geht mir der Hut hoch. Das müssen wir noch mal vertiefen. Ja? Wir müssen uns vorstellen, wir subventionieren den Anbau von Mais zur Produktion von Strom, indem wir diesen Mais vergasen und in Dieselmotoren zu Strom machen mit entsprechenden Generatoren. Den Futtermais bauen wir in Brasilien an, holzen dafür den Regenwald ab und zu allem Übel ist das noch gentechnisch manipulierter Mais, der dort angebaut wird. Den fahren wir mit Schiffen hier rüber und verfüttern den an unsere Kühe. Das ist die neue, neue Nachhaltigkeit. Diesen Irrsinn, den muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Wenn Sie das so in einem Satz sagen, dann kommt
das
mir das auch gerade
vor. Da müssen doch die Bürger in unserem Land endlich mal sagen, hey, liebe Kollegen, die ihr das betreibt und befördert, jetzt ist gut.
Mhm. Der Ökonom würde das einfach Wirtschaften nennen.
Also gut, ich meine, es ist ja so, seien wir vorsichtig. Nicht umsonst, eine der größten kulturellen Leistungen der Menschheit ist die Arbeitsteilung. Und die Arbeitsteilung rund um den Planeten organisiert sich ja, wie wir wissen, ständig neu. Ja. Wenn es denn einen gesamtwirtschaftlichen Vorteil für alle brächte, den Mais bitteschön in Brasilien anzubauen und hierher zu karren, bitte sehr, dann möge es so geschehen. Jeder, die T-Shirts, die sie alle tragen, ja, die kommen aus Bangladesch oder wer weiß wo. Da ist das mit der Globalisierung und der Arbeitsteilung so. Mhm. Aber bei einem Massenprodukt wie Mais ist das doch hanebüchen. Ich weiß ja gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Mhm. Ja? Mhm. Was hier passiert. Ja, oder die Vorstellung, dass wir indonesisches Palmöl in unseren Diesel kippen und damit Diesel, Bio-Öko-Diesel fahren. Mhm. Und dann gucken wir uns die Videos an von den armen Orang-Utans in den abgeholzten Wäldern Borneos. Mhm. Wenn irgendwo etwas in unseren, wie soll ich sagen, Vorstellungen durcheinander geraten ist.
Ich habe eine Karikatur vor Augen, die das Bild sehr gut aufgreift. Man sieht einen Mann mit einem großen Geländewagen an der Tankstelle, wie er Bioethanol tankt. Ja. Und nebendran sieht man zwei arme afrikanische dürre Kinder mit so einer Schale, wo sie um Reis betteln. Und der westliche Fahrzeugbesitzer sagt einfach, sorry, but I'm busy saving the planet.
Ja, busy saving the planet.
Ich bin gerade beschäftigt, den Planeten zu retten. Ja. Und diese Denke, dass wir mit diesen unsinnigen Maßnahmen den Planeten in irgendeiner Art und Weise retten, das ist das, was ich nicht nachvollziehen kann, wirklich. Wenn sogar Realschüler in der 10. Klasse die ganzen Fakten analysieren können. Ne? Wir haben in unserem vorigen Gespräch da schon drüber gesprochen, dass die Entscheidungsträger so beratungsresistent sind, das will mir einfach nicht ins Hirn. Ja. Das kann ich nicht nachvollziehen.
Das erfordert schon die Fähigkeit, sich mal mit ZDF-Zahlen, Daten, Fakten auseinanderzusetzen. Auch mit Größenordnungen von Zahlen. Mhm. Dass man ein Gefühl dafür kriegt. Dass man sich einfach mal überlegt, würden wir denn jetzt Pumpspeicherkraftwerke bauen? Wie viel brauchen wir denn?
Oh ja, da haben Sie ein tolles Beispiel gebracht.
Das gibt es ja überall in Internet. Da gehen Jahre hoch. Ja? Oder wie groß müsste denn ein Maisfeld sein, wenn wir damit Deutschland mit Strom versorgen wollen? Das ist so groß wie Deutschland.
Zeigen Sie mal das Beispiel mit dem Bodensee.
Mit dem Bodensee.
Also Pumpspeicherwerke, also so nach dem Motto, Pumpspeicherwerk ist ein Stausee, der genutzt wird, um überflüssigen Strom zu verwenden, den See hochzupumpen. Also man pumpt Wasser in diesen See hinein mit den großen Pumpen und dann hat man diese Lageenergie, die kinetische Energie gespeichert von dem Wasser und wenn man sie dann wieder ablässt, die Wasser, dann werden die Pumpenmotoren werden zu Generatoren und damit kann man dann Strom erzeugen. Und das funktioniert in Norwegen, glaube ich, ganz gut. Die haben da irgendwie auch nicht so gut, aber es gibt Länder, die haben da ein bisschen mehr wie wir.
Ja,
wie viel Pumpspeicherwerke bräuchten wir von der Masse, um uns für drei Wochen
autark
zu machen?
Jetzt sind wir bei den Zahlen und bei den Größenordnungen. Und das ist
ZDF,
das
ZDF-Zahlen-Daten-Fakten.
Aber da kommen viele Leute einfach nicht mit klar.
Ja.
Ja? Pass einfache Rechnung. Unser durchschnittlicher Stromverbrauch im Jahr ist, sagen wir mal, 500 Terawattstunden. Das ist eine irre Energiemenge. Nur damit man ein Bild davon kriegt, damit können Sie den Bodensee in 5 Kilometer Höhe pumpen.
Okay.
Oder die Ostsee 11 Meter hoch.
Ja.
Ja? Die ganze Ostsee. So, und jetzt nehmen wir also von diesen 500 Terawattstunden die wir haben und das überlegen wir uns mal, wie viel ist das für einen Tag.
Mhm.
Und wenn Sie die 500 durch 365 teilen, das sind 500 Terawattstunden, sind 500.000 Gigawattstunden, geteilt durch 365, weiß ich nicht, was rauskommt, ungefähr 1.500 Gigawattstunden ist der Stromverbrauch pro Tag.
Mhm.
1.500 pro Tag.
Ja.
So. Und das modernste super-duper Hochpumpspeicherkraftwerk, was wir in Deutschland haben, ist Goldisthal in Thüringen. Eine gigantische Anlage. 1 Milliarde Euro soll sie gekostet haben. Hat eine Speicherkapazität von 8 Gigawattstunden. Unser täglicher Verbrauch, also ein Tag Dunkelflaute Marke Deutschland, braucht also dann 1.500 geteilt durch 8. Ja, wir machen mal 1.600 durch 8, das lässt sich einfach errechnen. Das sind 200 Pumpspeicherkraftwerke Marke Goldisthal pro Tag.
Ja.
Alternativ könnten wir den ganzen Bodensee um 11 Meter hochpumpen. Das ist der gleiche Energiebetrag. Und da gibt es Leute, die durch dieses Land fahren. Ich halte das jetzt hier mal in die Kamera. Ja. Faktenpapierspeicher in der Energiewende, veröffentlicht von der hessischen Landesregierung, die dann seitenweise versuchen zu erklären, die Speicherproblematik sei gelöst.
Wie?
Wir sind Jahrzehnte davon entfernt.
Wie erklären die Speicherproblematik?
Es gibt Power to Gas und wir haben die Speicher und die Technologien müssen nur noch gebaut werden.
Vor allem, sagen Sie, bis 60% regenerativen Energien brauchen noch überhaupt keine Speicher.
Ja, glatte Lüge, das ist gut. Das ist ein unglaublicher Schwindel.
Das heißt, wir müssten wahrscheinlich 60%, wir sind weit davon entfernt. Das Problem ist, je mehr wir ausbauen, desto geringer ist der Effekt. Das, seit 2007 bis heute hat sich die installierte Leistung der Regenerativen verdreifacht, aber die Ausbeute hat sich nur verdoppelt. Und dieser Effekt, dass je mehr wir uns anstrengen, je mehr wir ausbauen, desto weniger Ausbeute wir haben, das wird sich immer mehr verstärken.
Warum? Mhm. Ein wesentlicher Punkt ist ja wohl, je mehr wir bauen, desto mehr Überschusssituationen haben, dass wir zu viel Leistung aus Erneuerbaren bereitstellen, die wir dann entsorgen müssen. Mhm. Wir erhöhen die Kapazitäten darum, dass wir das Entsorgungsproblem, was wir Jahr für Jahr haben und anwächst, immer weiter verschärfen.
Nochmal auf dieses Entsorgungsproblem.
Also wir subventionieren die Produktion von Strom, wo wir das Entsorgungsproblem immer weiter verschärfen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ich bin in der Bäckereibranche tätig. Ja, stellen Sie sich bitte vor, ein Bäcker hat zwei Backöfen. Ja, und auf einem Backöfen produziert er so viel Brot, dass er einen Teil davon an die Schweinefutter abgeben muss. Und jetzt kommt er daher und sagt so, pass auf, und jetzt lassen wir vom Staat den dritten Backofen bezahlen, damit ich mehr Schweinefutter produzieren kann. Das ist die Logik in dieser Energiepolitik.
Wodurch entstehen denn überhaupt diese Überschüsse? Ist das dann quasi, wenn sehr viel Wind und Sonne gleichzeitig, dann entsteht Energieüberschuss?
Wenn ich 30.000 Windräder habe und die drehen sich halt bei Starkwind so stark, dass wir mehr als genug Strom haben, und ich stelle jetzt nochmal 10.000 mehr auf, die drehen sich doch nicht zu der Zeit, wo kein Wind geht, sondern die drehen sich auch nur zu der Zeit, wo ich Wind habe.
Mhm. Ja? Elementarer Gedanke.
Ja? Das heißt, in der Flaute nützen die mir überhaupt nichts. Aber wenn ich viel Wind habe, dann kommen die noch dazu. Der Moment, wo mir diese, oder der Zeitraum, wo mir diese mehr Windkraftwerke ein bisschen mehr Strom bringen, der ist sehr gering. Ja? Und das heißt, mit zunehmendem Ausbau laufen wir gegen eine Gummiwand. Der nicht verwertbare Überschuss wird immer größer, und dadurch bricht die Effizienz des gesamten deutschen Windparks ein.
Warum?
Weil wir Windräder aufstellen, wir müssen den Strom als Phantomstrom den Betreibern bezahlen, die haben garantierte Einkünfte. Wir werden entweder das exportieren.
Das müssen wir mal vertiefen, diesen Begriff Phantomstrom, was das heißt. Mhm. Bei Starkwindanlagen werden die Anlagen flächendeckend abgeschaltet.
Weil sonst zu viel Strom produziert wird.
Weil sonst das Stromnetz um die Ohren fliegt, weil es überlastet ist.
Mhm. Und das passiert flächendeckend. Trotzdem kriegen die Leute, die Anlagen betreiben...
Die Produzenten kriegen dann aber Strom bezahlt, der hätte produziert werden können, wenn der Irrsinn einen Namen hat. Wenn ich mich mit meiner Firma danach bezahlen lassen würde, was ich hätte produzieren können, wäre reicher Mann.
Also aus Sicherheitsgründen wird bei starkem Wind abgeschaltet, damit nicht zu viel Strom produziert wird, den wir dann aber trotzdem den Energiekonzernen
vergüten.
Den
Besitzern der Anlage.
Den ist ja ein Gewinn entgangen durch das Abschalten.
Mhm. Genau so. Ne? Das ist genauso, als würden sie den Bäcker danach bezahlen. Also
und wenn wir jetzt noch mehr Windräder aufstellen, dann ist natürlich in den ganzen Spitzen, die ohnehin jetzt schon ein Problem darstellen. Das heißt, es wird noch teurer, die Energiekonzerne kriegen noch mehr Geld für nicht produzierten Strom.
Das explodiert.
Aber mit welchem Argument will man denn jetzt noch mehr Windräder aufstellen? Das würde ja bedeuten, dass die Zeiten der Überproduktion zunehmen.
Ja, und zwar exponentiell. Das
aber auch die Zeiten, wo zu wenig produziert wird, nehmen die denn dann ab?
Kaum. Die nehmen ab.
Ja, wenn aber kein Wind ist, ist kein Wind.
Also mal, wenn gar kein Wind ist...
dann drehen auch mehr Windräder nicht.
Ja, das ist natürlich richtig. Aber sagen wir mal, bei ein bisschen Wind habe ich natürlich auch ein bisschen mehr Windstrom. Aber das schlägt kaum ins Gewicht in Bezug auf den, wenn man das vergleicht mit den Überschüssen. Mit den Überschüssen hat man halt die Möglichkeit, es als Negativstrom, also mit Negativpreisen ins Ausland zu exportieren. Das geht aber auch nur im gewissen Umfang. Also das ist teilweise schon relativ viel, was das Ausland uns abgenommen hat. Das ist auch teurer, als die Windkraftwerke abzustellen. Wenn es Speicher gäbe, und wir haben gesehen, es gibt aktuell keine Speicher und es wird es auch in Zukunft nicht geben, das wäre eine andere Geschichte. Dann könnte man diesen Überschuss tatsächlich speichern. Das wird ja einen Sinn machen. Die grüne Politik lebt eigentlich, und auch nicht nur die grüne Politik, also jetzt auch CDU, SPD, den Beschluss weiter auszubauen, lebt von der Hoffnung, von der blanken Hoffnung, dass irgendwann Strommassenspeicher da sein werden.
Könnten.
Und das ist so, wie wenn Sie eine vernünftige Politik oder eine vernünftige Geldanlage auf ein Gebet ausrichten und hoffen, dass der liebe Gott Ihnen das gewähren möge, dass eine Rendite gibt. Ja. Der liebe Gott, er ist sicherlich da, aber er sagt, ihr müsst eure Hausaufgaben erstmal alleine machen. Wenn ihr so einen Blödsinn macht, trete ich doch nicht ein. Ja? Wir fahren unser Land tatsächlich ökonomisch gegen die Wand. Und das will keiner wahrhaben. Mhm. Es ist völlig verantwortungslos, ungeachtet der Negativwirkungen und der Wirkungen auf Natur, auf die Anwohner, die finanziellen Auswirkungen, die Auswirkungen auf die Wirtschaft.
Wir haben doch, das kommt ja hierbei noch dazu, wir haben ja einen stark schwankenden Strom mit Auf und Ab. Und es ist ganz interessant, diese Zahlen mal zu nehmen. Die Schwankungen des Stroms in Deutschland in der Summe sind ungefähr doppelt so groß wie die Schwankungen der Augenzahlen beim Würfeln. Diese Zahl muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also wenn die Chefs von RWE und wie sie alle sind und Vattenfall sich morgens treffen würden mit einem Würfel und sie würden auswürfeln, wie viele Kraftwerke haben wir morgen am Netz, dann würde der Strom gleichmäßiger fließen als der durch Windkraft erzeugt wird. Diese Schwankungen, dieses Auf und Ab, die wachsen und wachsen und wachsen mit jeder Anlage, die wir dazu bauen.
Und das Risiko für einen Blackout.
Und genau darauf will ich hinaus.
Das heißt, jeden Schwerlasttransporter, den ich auf der A9 sehe, erhöht das Risiko, dass wir eine Zeit lang keinen Strom haben. Weil das Netz durch diesen gigantischen Überstrom plötzlich kollabiert.
Ja, das Kollabieren, das haben die Australier hinter sich. Das ist da bereits schon passiert. Ja. Und das passiert einfach dadurch, dass die Schwankungen, also wenn der Wind nachlässt, geschieht das mit einer gewissen Geschwindigkeit. Ja. Und dann müssen andere Kraftwerke mit eben dieser Geschwindigkeit dagegen fahren.
Also ist das logistisch auch immer kompliziert?
Das ist nicht logistisch, das ist eine Frage von Regelungstechnik.
Ja gut, das Einspeisemanagement ist das.
Oder eine dann heißt das so. Das
heißt ungeheuer teuer.
Redispatch. Ja. Das ist ungeheuer anspruchsvoll. Ich sage Ihnen, in unseren Schaltzentralen, die Kraftwerke, die haben die Schweißperlen auf der Stirn, wenn es eng wird.
Also mein Informationsstand.
Und wir hatten schon Situationen, diese N-1-Situation ist Realität. Nach dem Motto, wenn jetzt noch ein Kraftwerk abschmiert, dann war es das. Okay. Das ist Realität. Und wir müssen uns darüber im Klaren sein, welche vernichtenden Folgen es für unser Land hat.
Ein Blackout.
Ein flächendeckender Blackout ist eine Katastrophe.
Eine humanitäre
Katastrophe. Eine Katastrophe, wo wir noch viele, viele Jahre von Albträumen werden. Wir beide wohnen auf dem Land. Ja. Uns kann das fast egal sein. Wir haben einen Kachelofen.
Letztes Jahr war doch Hamburg mal 6 Stunden der Flughafen ohne Strom. Was da dann plötzlich passiert?
Ja.
Oder ich glaube auch, war es nicht Kassel sogar? Oder irgendeine andere deutsche Stadt, die für 6 Stunden lang die komplette Stadt ohne Strom war. Das kann man sich heutzutage überhaupt nicht mehr vorstellen. Und vor allem die Vorstellung, dass flächendeckend ist, dass das ganze Land plötzlich abgeschaltet ist.
Die Leute verwechseln das immer mit einem Stromausfall, wo dann nach einer Viertelstunde der Strom wieder angeht.
Genau,
ein Blackout, das ist so gravierend, dass sie wirklich lange Zeit brauchen, um wieder die Kraftwerke hochzufahren.
Tage und Wochen.
Das dauert Tage bis Wochen. Ja. Das bedeutet, im Winter, bei den meisten Leuten keine fällt Heizung. Die Heizung aus. Ja. Sie haben
überall
kaum... Ja. Also kaum eine Tankstelle, da können Sie zapfen ohne Strom.
Geht nicht.
Das heißt, also Sie haben kein Benzin. Ja.
Die Trinkwasserversorgung bricht vollständig zusammen, inklusive Toilettenspülung. Das ist ganz spannend in Städten.
Die Kommunikation, Telefon, Internet, das bricht alles zusammen.
Ja. Und alles ist heutzutage aufs Internet angewiesen. Wir haben ja so gut wie keine analogen Geschäftsverbindungen mehr.
Notstromaggregate in Krankenhäusern, die laufen bestenfalls vielleicht 6 Stunden. Mhm. Und dann bricht auch dort die Versorgung zusammen. Das heißt, der THW müsste jetzt in alle Krankenhäuser fahren und damit seinen Notstromaggregaten das sicherstellen.
Das können die gar nicht.
Können die gar nicht.
Die Kapazitäten sind gar nicht vorhanden.
Wäre eine Katastrophe mit Tausenden von Toten.
Bin ich noch also, stellen Sie sich vor, Sie sind der Chefarzt auf der Intensivstation. Mhm. Und dann kommt irgendwann die Entscheidung so.
Wen lassen wir leben?
Wer kommt jetzt hier als erstes dran? Mhm. Das ist das, was uns dann bevorsteht. Mhm. Und die Politik steht dafür in der Verantwortung. Mhm. Und darüber sollten die sich auch endlich mal im Klaren sein. Das ist nicht irgendwie ein Schreckgespenst, ja, was wir an die Wand malen, mhm, sondern das ist in Australien passiert.
Was haben die da für eine Situation gehabt in
Australien? Ja, da ist das gesamte Stromnetz, die haben einen Windstromanteil, meine ich, von 50%, bei irgendeiner Extremwetterlage ist das ganze Stromnetz umgekippt. Blackout, das war's.
Durch die Regenerativen.
Okay.
Also die hatten vorher sichere Netze.
Ja.
Wir zerstören das sicherste Stromnetz der Welt, was, ja, wir in Deutschland haben.
Ja, ja.
Sehenden Auges. Wir gefährden das durch Maßnahmen, ja, Entschuldigung, ja, die von drittklassigen Scharlatanen betrieben werden.
Und, wenn
und da können sie auch die Schöpfer, da können sie auch die wissenschaftlichen Institutionen mit dazu rechnen, die solche Machwerk hier verzapfen.
Und wenn, ja, der Habeck dann jetzt durch Propaganda und Manipulation in den nächsten Jahren zum Kanzler geschrieben wird, dann können wir davon ausgehen, dass das Ganze noch viel drastischer wird. Weil das ist ja das, was ich wahrnehme in den Medien, dass jetzt die Grünen als die großen Heilsbringer hochgejubelt, ja, werden. Man hat da gutes, telegenes Personal hingestellt mit Baerbock und Habeck, um den Menschen das so zu verkaufen. Und in München, in Schwabing, haben 42% die Grünen gewählt.
Aber bei der letzten Wahl. Was haben denn diese Leute vorzuweisen?
Ja, nichts außer leeren
Phrasen. Ein Doktor der Philosophie?
Ja, nichts eigentlich.
Das. Aha, jetzt wird's spannend.
Ja.
Ja, ich meine, okay, darüber, wir sind aber hier nicht im Hegel-Seminar,
ja,
sondern wir sind hier bei Netzstabilität. Das ist eine andere Liga, mhm, als das Hegel-Seminar.
Ich würde gern mit Ihnen die Gelegenheit aufgreifen, nochmal über die Folgen von Infraschall sprechen. Sie sind ja da ein Experte und haben sich da wirklich lange damit beschäftigt. Was mir bisher nicht klar war, waren die Folgen auch für Tier und Umwelt. Also eine Ihrer Fallbeispiele war dann eben ein Bauer, ein Biobauer, der beobachtet hat, wie also auch die Tiere massiv beeinflusst worden sind. Also die Tiere, der Hund ist zum Beispiel unruhig durchs Haus gelaufen, hat ständig nach einem neuen Platz gesucht, hat zum Winseln angefangen. Dann die Schafe, die Hühner und die Kaninchen, die weisen weniger Nachwuchs auf. Es gibt eine hohe Rate an frühen Toten, dass sie also in einem sehr jungen Welpenstadium schon sterben. Fehlgeburten, Hühner, die als zweijährige Hühner eigentlich mitten in der Blüte des Lebens plötzlich umfallen und total verrenkt irgendwo liegen bleiben. Was passiert denn da und wie reagieren denn da diese Geschöpfe drauf?
Also wie Sie schon sagen, es gibt immer mehr Berichte. Die gab es früher schon, aber die gibt es auch in immer größerer Zahl, dass vor allem auch Landwirte negative Wirkungen haben in Form von Einbruch in der Milchproduktion, Probleme mit dem Nachwuchs. Der eine Bauer hatte halt die Situation, und das ist völlig ungewöhnlich, das gibt es eigentlich es ist noch nicht beschrieben worden. Die Tierärzte dort konnten damit auch nichts anfangen, dass seine Rinder 2 Monate über der Zeit trächtig waren. Mhm. Und die sind normalerweise tragen die 9 Monate. Mhm. Das heißt, das waren 11 Monate, teilweise wahrscheinlich sogar länger. Das ist für ihn wirklich das Risiko, dass er seinen Hof abgeben muss.
Das er hat eine Muttertierhaltung und die ganze Planung diesbezüglich funktioniert da nicht
mehr. Ja klar, er muss halt jedes Jahr seine Kälbchen haben, damit er halt die verkaufen kann. Das funktioniert nicht mehr, dass die im Jahresrhythmus kommen, mhm, wenn das so ist. Mhm. Und das heißt, es ist 50% Produktionsausfall, mehr oder weniger, mhm, wenn man dieses Wort da benutzen will. Wir haben von Berichte von Schweinen, die nach Inbetriebnahme der Windkraftanlagen völlig durchgedreht sind. Die waren immer ruhig. Die wurden errichtet, die Dinger liefen zum ersten Mal und die Schweine, sie haben gequietscht, haben versucht auszubrechen.
Wie wenn der Metzger kommt.
Ja. Wie wenn der Metzger kommt.
Mhm. Ja. Das Geräusch kann man auch, das habe ich auch noch im Kopf, ja, als Kind.
Ja. Ja. Wie gesagt, ich denke, von Pferden gibt es natürlich auch, es gibt ein großes Gestüt, wo in der Nähe Windkraftwerke errichtet wurden, und die Pferde, die hatten deutliche Zeichen von Stress.
Ja.
Es scheint so zu sein, dass bei allen Säugetieren, zu denen wir ja auch gehören, dieser Alarmmechanismus im Kopf angeht, wenn der Organismus dem Infraschall ausgesetzt ist.
Also wir können es ja noch irgendwie einordnen, weil wir wissen, Windkraftanlage, Schall, okay, das ist die Anlage.
Nicht im Schlaf. Im Schlaf kann das nicht
einordnen. Aber ein Tier weiß ja nicht, was eine Windkraftanlage ist. Ich kann meinem Hund nicht erklären, wenn der plötzlich aufjault, du, mach da keine Sorgen, das ist erneuerbare Energie, das ist gut für dich. Ja.
Also man könnte es so erklären, dass offensichtlich entwicklungsgeschichtlich es für die Säugetiere wichtig war, dass sie in ihrer Schlafphase ein Alarmsignal bekommen, wenn sich große Tiere oder eine Herde zum Beispiel nähert. Das macht ja Sinn. Ich meine, in der Schlafphase ist man ja sehr anfällig, sehr vulnerabel. Deswegen erzeugt das Angst, deswegen kommt der Organismus nicht mehr in die tiefe Schlafphase.
Es gibt keine Ohrenlider, ja, so wie Augenlider.
Genau.
Ich wünsche es mir manchmal bei manchen Leuten, die mir gegenüberstehen, dass ich einfach hier zwei so Hautklappen runterklappen könnte und sagen, ich höre nichts mehr. Aber das gibt es halt nicht bei uns Menschen. Wir hören immer.
Ja, vor allem gegen Infraschall. Vor allem auch gegen Infraschall nicht, weil der geht ja
teilweise über den Knochen. Körper. Ja, okay. Ja.
Also es macht alles einen Sinn. Was das Problem ist, es wird quasi den Bürgerinitiativen oder uns Laien überlassen, den Nachweis zu erbringen, dass das so schädigt. Also anscheinend wartet die Bundesregierung darauf, dass wir jetzt uns zusammentun und eine große wissenschaftliche Studie starten und die finanzieren, um das nachzuweisen. Man kann nur sagen, die Studien, die bereits existieren, zeigen eine hohe Evidenz, das heißt, ein ist eigentlich medizinisch beweisend, wenn Sie mich fragen, dass das der Fall ist. Und es gibt so viele klare Hinweise, dass man von diesem Mechanismus ausgehen muss. Kann man nicht mehr ignorieren.
Was für ein Erkenntnisgewinn hatte denn die dänische Regierung, dass sie seit 2014 dann eingestellt hat, den Ausbau der...
Das waren diese zwei Studien, die ich erwähnt hatte, 2014, eine kanadische und eine australische Studie.
Aber warum hat die dänische Regierung sich dazu entschlossen, darauf zu reagieren und warum macht das unsere nicht? Ist der politische Druck oder der Lobbydruck in Deutschland größer wie in Dänemark?
Ja,
oder?
Ich denke, die skandinavischen Staaten sind immer noch bürgernäher. Das ist in Deutschland regiert das Geld deutlich mehr.
Ja, das hat schon was mit Ignoranz zu tun.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Alleine, dass das Geld regiert, das wissen wir ja alles, aber dass das dermaßen ignoriert wird, sämtliche Erkenntnisse, das muss ja einen anderen Prozess im Hintergrund haben. Ja.
Also Dänemark hat daraufhin auch eine große Studie in Auftrag gegeben. Die sollte 2017 rauskommen. Die kam 2017 nicht raus. Die ist jetzt 2018 in Teilen rausgekommen. Warum das so verzögert wird, das ist auch die Frage.
Wie gehen wir denn damit um? Wie können wir denn unseren politischen Entscheidungsträgern klar machen, ihnen darlegen, dass sie einer Fehlentwicklung aufgesessen sind? Ich meine, wir sprechen ja jetzt nicht von irgendeinem Wolkenkuckucksheim, das man nicht nachvollziehen kann. Wir sprechen nicht von irgendwelchen Konzepten, die kein Mensch auch nur irgendwie versteht, sondern es geht ja um harte physikalische Fakten. Es sind ja Dinge, die wir tagtäglich erleben, das sind die ganzen Betroffenen, das sind ja Zehntausende, Hunderttausende wahrscheinlich schon. Das ist ja nicht einfach nur aus der Luft gegriffen. Was muss denn passieren, dass man hier einen gewissen politischen Entscheidungsdruck aufbauen kann, um da eine Umkehr zu entwickeln?
Zuallererst dürfen die Grünen nicht stärker werden, glaube ich, weil sonst hast du diesen Trend ja noch mehr.
Ja, weil das dann in Gesetze gegossen wird, das Ganze, ja. Und dann noch stärkere Gesetze, noch größere Maßnahmen. Ja.
Also um das vielleicht nochmal grob zusammenzufassen, aus Gründen, die viele Wissenschaftler anzweifeln, ob der Mensch überhaupt da einen großen Einfluss auf den stattfindenden Klimawandel mit dem Trend zur Erwärmung hat, wollen wir eine Energiewende schaffen, bauen dazu Windräder, die nachweislich, wie viele Studien belegen, Mensch, Umwelt, Tier schaden. Das wird gänzlich ignoriert, weil der Europäische Gerichtshof bzw. Brüssel vorgibt, Klimaschutz ist wichtiger als Mensch, Natur und Umwelt. Und jetzt sagt der Herr Ingenieur, es macht aber gar keinen Sinn, sowohl von der Energiebilanz als auch mehr Windräder aufzubauen, wird für uns unterm Strich sowieso teurer, macht energetisch auch keinen Sinn. Also haben wir am Ende eigentlich nur einen Haufen negative Argumente. Gibt es denn auch irgendwas, was dafür spricht? Um jetzt vielleicht mal noch versuchen, eine Lanze für die Windkraft zu brechen. Was, oder ist das komplett abzulehnen?
Also ein Argument, das mag vielleicht verfangen. Ja, jede Megawattstunde Windstrom, die wir produzieren, spart eine Megawattstunde Strom aus Kohle oder Kernenergie ein. Wenn wir denn die Windenergie oder diese Arten von Energie als Beimischung betrachten. Und diese Beimischung ist ja Realität, das machen wir ja. Wir mischen ja die erneuerbaren Energien nur der konventionellen Stromerzeugung bei. Weil die konventionelle Stromerzeugung ist nun mal immer für die Differenz verantwortlich. Und die Differenz fängt an bei Null. Warum? Weil es dunkle, windstille Nächte gibt. Ich kann nur jedem empfehlen, an einem lauen Sommerabend mal zu grillen, wenn wir feststellen, dass es kein Wind weht und dass es irgendwann dunkel wird. Das sind dann diese windstillen Nächte, wo wir eine hundertprozentige Ersatzstromversorgung brauchen. Wie immer die beschaffen ist, völlig egal. Wir brauchen ein 100% Ersatzstromsystem im Hintergrund. So, und deshalb wird Windstrom immer nur Beimischung sein und wird es auch immer bleiben. Wenn uns irgendwelche Wissenschaftler uns was erzählen wollen von 100%iger Vollstrom, also Vollversorgung mit erneuerbaren Energien, das sind Chimären. Das sind Hirngespinste. Ich will jetzt nicht noch wieder die wüste Polemik hier dazwischen
schmeißen. Denken Sie an Ihren Blutdruck.
Ja. Da habe ich gerade dran gedacht.
Okay.
Gut, also unterm Strich gibt es nicht wirklich Argumente, die den Gegenargumenten in irgendeiner Weise da gegenüberstehen könnten.
Na, man muss natürlich sagen, kritikwürdig ist vor allem der ungebremste Ausbau der Windenergie. Dieser Zeitpunkt, wo wir in Deutschland zum ersten Mal mit regenerativen Energien so viel produziert haben, wie wir verbrauchen, das hätte eigentlich kein Tag der Freude keine Feier sein dürfen. Das hätte Alarmglocken angehen lassen müssen. Denn von dem Zeitpunkt an kriegen wir das Problem, dass wir eigentlich zu viel produzieren. Und das macht keinen Sinn mehr. Also natürlich, Windkraftwerke und dort, wo sie den Menschen schaden, wo sie der Natur massiv schaden, die müssten auch weg. Aber ein begrenzter Windkraftanteil, der mag durchaus einen Sinn haben. Gesamt ökologisch oder in Bezug auf den CO2-Ausstoß auf der Welt macht eigentlich keinen großen Sinn. Man muss dazu sagen, das wissen auch viele Leute nicht, eigentlich machen nur wir Deutsche uns so völlig verrückt mit dieser Geschichte. Wir werden vom Ausland belächelt. Wir werden da teilweise nicht ernst genommen, sogar schon von den Franzosen. Auch wenn die Franzosen sagen, ja, wir machen mit Klimaschutz. Was haben die Franzosen? Die Franzosen haben überwiegend Kernkraftwerke. Wir haben noch nicht mal ein Drittel von den Windkraftwerken, die wir in Deutschland haben. Was auch nicht bekannt ist, wir haben in Deutschland die höchste Windkraftdichte an Land auf der Welt. Ja, es wird immer gesagt, also China, die haben ja auch Windkraftwerke und so viele und USA und das, Deutschland, wir haben die höchste Windkraftdichte pro Fläche. Danach kommt Dänemark. Dänemark war eine ganze Zeit uns voraus, aber wir haben das jetzt umgekehrt. Wir haben, das geht völlig parallel, wir haben die höchsten Strompreise auf der Welt. Jedes
könnte
Land,
sein, dass es einen Zusammenhang gibt.
Da gibt es, das kann man gucken, da ist ein linearer Zusammenhang. Also wer regenerativ ausbaut, vor allem Windkraft, in einem Land wohlgemerkt, was gar nicht ausreichend Wind hat, da explodieren die Strompreise. Und der weitere Windkraftausbau, das ist wirklich völlig absurd. Das wird unser Land in den Ruin treiben. Das wird so viel Schaden setzen, das ist unglaublich. Und der Nutzen, der weitere Nutzen ist nicht gegeben.
Jetzt könnten vielleicht noch Kritiker einwerfen, naja gut, wenn es nachweislich Mensch und Tier schadet, dann einfach die ganzen Windräder ab auf die weite Nordsee, Ostsee, da stört es niemanden.
Also wenn Sie jetzt sagen würden, wir bauen, was weiß ich, in Südafrika Windparks auf und haben gleich Pumpspeicherwerke daneben, wird es vielleicht durchaus einen Sinn machen. Das wäre ein Segen. Das ist auch, sagen wir mal, nicht nur meckern. Also man kann mit Windkraft durchaus in Ländern, die noch einen geringen Anteil haben an regenerativen Energien, durchaus was Sinnvolles leisten, wenn wir gleichzeitig die Speichertechnologie dazu liefern.
Ich wollte jetzt eigentlich darauf hinaus, auf die Frage, richtet es dann auf hoher See weniger Schaden an.
Nee.
Der volkswirtschaftliche Schaden ist ungefähr doppelt so groß, weil es doppelt so teuer ist. Ja.
Aber auch für die Natur, für die Tiere. Also wie viel Wale stranden regelmäßig?
Infraschall wird über Wasser noch besser übertragen. Also das ist sicherlich sehr dramatisch.
Also ich finde es nicht so scheußlich, wie Windkraftanlagen in Naturparks zu bauen.
Ja. Sie sind aber auch kein Walfisch, der in der Nähe von so
einem Windkraft... vielleicht so aus, aber...
Also da habe ich eben auch einige Berichte in letzter Zeit auch gelesen, dass eben gerade gehäuft da, wo sich größere Windparkanlagen auf hoher See befinden, dort eben auch erstaunlich oft eben die großen Säugetiere angespült werden. Tot.
Und noch ein Aspekt, um nicht nur zu meckern. Es gibt Untersuchungen, die sagen, wenn wir die Abholzung der letzten 8 Jahre auf der Welt rückgängig machen würden, würden wir den globalen menschengemachten CO2-Ausstoß egalisieren.
Sehr schön.
Also
der Raubbau an den Tropenwäldern, ja, am Wald insgesamt, ist viel schlimmer, ja, für die CO2-Bilanz wie alles andere.
Niemand, ja, spricht über diesen Aspekt. Die Weltbevölkerung ist, meine ich, seit dem Jahr 1800 angewachsen von 800 Millionen auf heute 7,5 Milliarden.
Mhm. Also verzehnfacht in 100 Jahren.
Wir müssen uns mal überlegen, welchen gesamthaften Eingriff das in unsere Bioökodiversität bedeutet hat auf dem Planeten. Ich kann nur jedem empfehlen, fahren Sie mal in Indonesien über die Insel Java. Ja, da werden Sie sehen, dass die ganze Insel ein einziges gigantisches Reisfeld ist. Mhm. Ja. Wir haben also den Planeten nur, um uns zu ernähren, in dramatischer Weise verändert. Mhm. Könnte das sein, dass das Klima auch beeinflusst? Mhm. Könnte das sein, dass das Auswirkungen hat auf die Gesamtbilanz? Das ist doch durchaus denkbar. Und bei all den Dingen, wir wollen der Welt ein Vorbild sein. Ja, wir müssen uns immer vergegenwärtigen, das sind wir 80 Millionen Deutschen, gegen 3 Milliarden Menschen in Indonesien, Indien, und China.
Ja, das ist dieser deutsche Schuldkomplex, über den wir schon gesprochen haben.
Es ist völlig absurd, was wir hier machen. Ja, es ist völlig absurd, was wir hier machen.
Ich habe doch noch eine Frage zum Schluss. Und zwar, Sie haben mir erzählt, dass Sie auch in anderen Ländern schon Vorträge gehalten haben, ja, über diese Thematik, speziell im Osten von uns gesehen. Ja. Wie reagieren denn da andere Regierungen oder auch Entscheidungsträger zu dieser Thematik?
Also ich hatte das Vergnügen... Und war also auf Einladung einmal an der Fakultät für Physik an der Universität Warschau. Und ich durfte auch in einem Energieausschuss des polnischen Parlaments mal einen Vortrag halten. Und das war witzig, weil ich hatte dieses Beispiel gebracht, dass die Variabilität der Windstromerzeugung größer ist als die Variabilität der Augenzahlen beim Würfeln. Ja, genau. Und dort saß ich nun in einem Auditorium gegenüber, das in schallendes Gelächter ausgebrochen ist.
Yeah.
Und ich habe gesagt, Ladies and Gentlemen, that's not so funny. Das ist, ja, ich finde das jetzt nicht witzig. Ja. Erklären Sie mir doch bitte mal als Bürger, als polnische Bürger, wieso können wir Deutschen mit dieser wissenschaftlichen Tradition, die wir haben, wir haben eine naturwissenschaftliche Tradition von Weltraum. Wie können wir auf solche Gedanken kommen? Das ist doch völlig absurd. Ja, die haben mich alle freundlich angelächelt. Ach, wissen Sie, ihr Deutschen, ihr hattet schon immer einen großen Hang zur Romantik. Mhm. Ja, das, ne? Also zur Weltfremdheit. Mhm. Ja? Und irgendwie kehren diese weltfremden Phasen, die kehren immer irgendwie wieder. Mhm. Ja? Wir müssen doch uns an den schlichten Zahlen, Daten, Fakten bürgerlicher Politik, das ist jetzt Franz Josef Strauß, müssen wir uns doch orientieren, das ist die Richtschnur für unseres Handelns und nicht irgendwelche absurden Wolkenkuckucksheime.
Sind denn Ihre Argumente auf fruchtbaren Boden gestoßen in Polen?
Also wenn ich so die aktuelle Presse sehe, sind die auf außerordentlich fruchtbaren Boden gefallen. Also gerade heute habe ich gerüchteweise gelesen, ich will mal sehen, wie sich das entwickelt, dass man in Polen aus diesem Programm bis zum Jahr 2035 völlig aussteigen will.
Klar, die haben natürlich Angst, dass unser Zappelstrom denen das Netz kaputt schießt. Ja,
ja, die haben auch Angst davor, die haben ganz andere Angst. Unser Windstromsystem wird sich ja demnächst, das finde ich so prickelig, selbst kannibalisieren.
Was heißt das?
Die Anlagen laufen laufen nach 20 Jahren aus der finanziellen Förderung aus.
Ja.
Das heißt, für den Strom, den sie produzieren, kriegen sie nur noch Marktpreise. Und die Marktpreise sind durch die Subventionen so verdorben, dass es nicht mehr kostendeckend ist. Es macht ja einen himmelweiten Unterschied.
Das heißt, sie werden abgeschaltet.
Die müssen die Anlagen abschalten, weil die Erträge nicht mehr kostendeckend sind für die laufenden Kosten. Und dann werden die abgebaut.
Aber gleichzeitig werden neue aufgebaut. Weil das sind ja dann subventioniert.
Die Subventionsverlängerung heißt dann Repowering. Das ist nur eine Wortschöpfung.
Moment, das muss ich jetzt kurz. Also nach 20 Jahren läuft die EEG-Subventionierung aus. Das Richtig. Heißt, die können ihren Strom nicht mehr zu dem Preis verkloppen, den sie vorher hatten. Richtig. Sprich, jetzt zahlen sie drauf, weil gar nicht so viel Strom reinkommt.
Nein. Sie zahlen deshalb drauf, weil die Erlöse, die sie jetzt haben, nicht mehr kostendeckend sind.
Ah, okay. Und das, bevor natürlich ein Unternehmer Geld reinsteckt in ein Unternehmen, was gar nichts bringt, lässt das stehen, lässt es verfaulen oder baut es ab?
Baut es ab.
Ja, baut es ab. Dann.
Ja, und
muss er das abbauen? Oder?
Er muss es schon abbauen. Also die Stilllegung der Anlage zwingt ihn zum Rückbau.
Ah, okay.
Und bevorzugtes Land der Abnahme ist natürlich ein Skandal Polen. Den Kollegen dort in Polen habe ich dann gesagt, be aware that you don't become the scrapyard for German windmills.
Ach so, dass man die da abbaut?
Hier abbaut und nach da verkloppt und dann machen die da das zweite Leben. Ja?
Okay.
Aber nochmal, also man baut sich hier ab und baut aber gleichzeitig neue.
Also viele dieser Betreiber streben natürlich an, diese Anlagen abzubauen. Das müssen sie, das haben wir gerade erklärt. Und dann bauen sie an die gleichen Standorte neue hin.
Und die werden wieder subventioniert. Also müsste man doch dieses
EEG-Subventionierungs... Aber sind das denn wenigstens bessere Windräder, die da stehen? Oder sind das am Ende dieselben Dinge?
Das sind im Prinzip dieselben Dinger, nur größer. Und die machen dann mehrere oder liefern höhere durchschnittliche Jahreserträge.
Das heißt aber, man müsste doch diesen Subventionierungswahnsinn dann stoppen.
Idealerweise ja. Wenn wir den Subventionierungswahnsinn stoppen, dann macht es einmal Peng.
Ja, aber erst mit Verzögerung, weil das sind ja Verträge eingegangen
worden. Ja, und die müssen ja...
Die haben Laufzeit. Oh, unsere Regierung hat im Namen des deutschen Volkes Verträge mit den Betreibern abgeschlossen.
Also in meinem Namen nicht. Ich habe dafür nicht unterschrieben.
Ja, Moment, das ist Solidarhaftung. Bevor wir jetzt auseinandergehen, da muss ich nur eine Zahl zu nennen. Das ist wunderschön, um sich diesen unglaublichen Irrsinn mal zu vergegenwärtigen. Ja, also wir subventionieren diese Art von Stromerzeugung ungefähr mit 25 Milliarden Euro pro Jahr. 25 Milliarden. Mhm. Das spricht sich so leicht. Ne? Wir haben überhaupt kein Gefühl mehr, was sind die 25 Milliarden Euro? Was kann man damit so machen? Ja, und da gebe ich als Vergleich mal folgende Zahl. Die Deutsche Bundesbahn hat 130 ICE-4-Züge bei Siemens bestellt. 130 neue Zuggarnituren bei Siemens für 5 Milliarden ungefähr, meine ich, waren es 5. Mhm. Also wir kriegen 130 neue ICE-Züge für 5. Das nehmen wir erstmal mal 5, dann sind wir bei 25, dann sind wir dann ungefähr bei 600 niegelnagelneuen ICE-Zügen, die wir der Bundesbahn mit den Subventionen spendieren können, die wir in diese erneuerbaren Energie stecken. Alternativ könnten wir den Schweizern 2 neue Gotthard-Basistunnel spendieren. Jedes Jahr.
Okay.
So, und dann gehen wir in Schulen, in die es reinregnet, dann fahren wir bucklige Straßen und dann fahren wir mit einer verrotteten Infrastruktur oder mit einer schlechten Infrastruktur auf irgendwelchen Bahnen, die ständig Verspätung haben. Mhm. Diesen Irrsinn, den muss man sich vergegenwärtigen. Ja? Und da ist der deutsche Michel leider anders drauf als unsere Kollegen mit den gelben Westen in Frankreich.
Also ich merke schon, da gibt es sehr viel Potenzial in diesem Thema und das wird uns auch noch länger beschäftigen. Ich habe das Gefühl, dass dieses Thema ein bisschen Fahrt aufnehmen, nicht nur ein bisschen, sondern wirklich Fahrt aufnehmen in letzter Zeit. Ich habe es gemerkt an den Klickzahlen zu dem Vortrag, den ich gemacht habe. Pro Tag haben den über 4000 Leute angeklickt im Schnitt die letzten 60 Tage. Das bedeutet mir, da gibt es ein gewisses Erwachen. Ich habe auch mehr Mails bekommen und Zuschriften durch diesen Vortrag wie jemals zuvor. Dadurch sind ja natürlich wir auch in Kontakt gekommen. Vielen Dank übrigens nochmal dazu. Also ich merke schon, dass dieser unglaubliche Wahnsinn oder dieser Irrsinn, der sich da tummelt in unserem Land, dass das immer mehr Leuten bewusst wird. Welches Momentum sich daraus entwickelt, das kann ich jetzt nicht sagen, das ist der Blick in die Glaskugel, aber ich muss mich recht herzlich bedanken bei Ihnen, dass Sie sich die Mühe gemacht haben und die zu uns gekommen sind, darüber öffentlich Auskunft geben und natürlich, dass Sie da auch in Ihrer Seite vernunftkraft.de so viel wirklich substanziell wichtige Informationen mitgegeben haben. Also mein Dank wirklich an Sie beide für dieses tolle Gespräch, die Gespräche, die wir führen durften. Und ich wünsche uns natürlich allen, dass dieses Thema wirklich auch jetzt richtig Fahrt aufnimmt, bevor dann der grüne Kanzler über uns niederkommt. Dann wandere ich aus. Dann bin ich weg hier.
Habe ich meinen Kindern auch empfohlen. Ja. Lernt Fremdsprache und wenn es nicht mehr geht, dann tschüss.
Tschüss, ja.
Die Welt ist voller Chancen und nicht voller Risiken.
Auch vielen Dank.
Ja, bitte. Also wir ziehen ja alle am gleichen Strick, am gleichen Strang, glaube ich.
Ja, klar. Natürlich, dann bedanke mich natürlich auch. Ja, und wenn ich zu scharf gewesen bin.
Nein, Sie können gerne noch eine Schippe drauflegen, vor allem mit Ihren bildhaften Vergleichen. Wenn es Brei regnet, dann halt den Löffel auf.
Das ja, dann habe ich noch einen zum Besten zu geben. Wunderschön. Ja, bei meinen Vorträgen, dann so, ich merke das dann gelegentlich, wenn die Leute dann müde, das sehe ich ja so, da verdrehen die Augen. Ne? Dann habe ich so einen wunderschönen Spruch. In einer einzigen Nacht verscherbeln wir Strom, also wir zahlen Entsorgungsgebühr, Negativpreise für 30 Millionen Euro in einer einzigen Nacht. Mhm. Meine Damen und Herren, für diesen Betrag muss mancher Bischof in Rom antreten. Da sind sie alle wieder wach.
Ja, also auch von mir recht herzlichen Dank für dieses wirklich sehr tiefgreifende, informative Gespräch zum Thema Windkraft. Also mir war da auch noch vieles neu. Ich habe mich natürlich auch inspiriert durch deinen Vortrag mit der ganzen Materie beschäftigt. Aber wenn man das jetzt nochmal gebündelt so bekommt, auch aus der medizinischen Sicht heraus, stellt sich das für mich auch als völliger Irrsinn, egal von welcher Seite man es betrachtet, dar. Und ja, also mit Blick in die Zukunft und den Gebärden, die jetzt im Moment stattfinden, dass man tatsächlich einen grünen Kanzler so ganz langsam und subtil uns versucht, sind ja noch 3 Jahre Zeit, aber dass Habeck gegen AKK wahrscheinlich dann der nächste, das
oh
nächste
Kanzlerduell
sein wird, das, da, ja, na gut, das, da haben wir viel darüber zu berichten. Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Einschalten. Informieren Sie sich zu dem Thema, wenn Sie davon auch betroffen sind. Die Situation scheint, wie gesagt, nicht besser zu werden, nur wenn wir dagegen aktiv werden. Aufklärung ist da das Stichwort. Also bleiben wir im Gespräch zum Thema Gefahren von Windrädern. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.